Heute sind wir wieder im Grundkurs für Unternehmer. Ja, einmal Finanzbuchhaltung, aber viel, viel wichtiger dahinter. Ja, wie läuft's im Betrieb? Und da sind wir heute bei der ganz, ganz wichtigen Gewinn- und Verlustrechnung. Oder wie der Angelsachse sagt, P&L, Profit and Loss. Was hat man als Unternehmer von einem Unternehmen, das keinen Gewinn macht? Tja, ja, relativ wenig. Rote und auch grüne halten Gewinne grundsätzlich für schlecht. Und man sollte die Erlöse lieber auf die Mitarbeiter aufteilen. Ja, ist schon klar, ne? Völlig fremd der Realität. Ein Unternehmen muss Gewinne machen, damit es Eigenkapital aufbauen kann und in schlechten Zeiten, die vielleicht jetzt mal vor der Tür stehen, auch mal Verluste wegstecken kann. Oder aber Manövriermasse hat, damit es mit diesen Gewinnen auch in andere Felder expandieren kann, Neues tun kann, zukunftssicher bleibt, investieren kann. Wenn du immer zur Bank laufen musst und ich nehme dir die Zinsen dafür, schlecht, ja, Zins muss man abschaffen. Ja, also fern jeglicher Realität. Ein Unternehmen braucht Eigenkapital und das kannst du nur vermehren, indem du entweder einzahlst von außen, wo musst du es herhaben, woher nehmen und nicht stehlen, oder als Gewinn im Unternehmen verbleiben. Und das machen die meisten kleinen und Mittelunternehmen. Sie thesaurieren, wie es so schön heißt, ihre Gewinne. Das heißt, 90% der Gewinne schütten sie nicht aus, sondern lassen sie im Unternehmen, damit es wächst und gedeiht und die Abhängigkeit von Fremdkapital geringer wird. Darum wollen wir uns heute kümmern. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir beim dritten Video von der Serie. Ich glaube, da muss ich noch ein paar mehr drehen, als ich eigentlich gedacht habe. Das erste ging um die Bilanz, das zweite um den Kontenrahmen. Und dieser Kontenrahmen ist nun das Räderwerk, Zahlenwerk, in dem man all seine Belege eintippt und am Ende dann entweder über die Bilanz abschließt oder über die Gewinn- und Verlustrechnung abschließt. Und Zahlen sind wichtig. Es ist nicht so, ich muss mich jetzt um mein Geschäftsmodell optimieren. Das müssen Sie auch. Aber wer sich nicht um die Zahlen kümmert, ist verloren. Zahlen zeigen Ihnen wahnsinnig viel in Ihrem Unternehmen. Und auch für einen Gründer ist das Durchkauen der Zahlen. Nehmen Sie sich mal ein Wochenende, wenn Feiertag da ist, nehmen Sie sich dann auch einen Feiertag, so typischerweise Ostern und Weihnachten, ideale Zeiten, um sich mal um seine eigenen Zahlen zu kümmern. Ne? Es gibt einen schönen Ausspruch, den ich von einer Bank für den Mittelstand gehört habe. Gute Bilanzen sind besser, schlechte Bilanzen sind schlechter. Tja, es gibt einen gewissen Gestaltungsspielraum, der leider durch den Gesetzgeber mehr und mehr beschnitten wird. Den größten Schaden für die Kleinunternehmen hat uns die rot-grüne Regierung unter Schröder-Fischer eingebrockt. Das war das Übelste, was man sich an dieser Stelle als Kleinunternehmer vorstellen konnte. Und daran leiden wir heute noch, denn man hat die Großunternehmen entlastet, indem man da die Steuersätze für die Kapitalgesellschaften reduziert hat. Aber den kleinen Unternehmer, der eine Personengesellschaft hat, dem hat man die Steuern hochgelassen. Und es ging natürlich, Schröder-Fischer, ging es um die Arbeitsplätze. Damals gab es riesig viele Arbeitslose, 4-5 Millionen standen da auf dem Papier. Und zusammen mit den Hartz-IV-Gesetzen konnte diese Entlastung der Konzerne tatsächlich hier die Last mindern, wobei das ein zweischneidiges Schwert war. Auf der einen Seite haben die Konzerne mächtig zulangen können und von dem großen Tisch der Konzerne fiel natürlich durch die Faulheit der Konzerne für die Zulieferer eine Menge Arbeit ab, aber die mussten mit hohen Steuern sich plagen und an der Stelle sich mit viel Fremdkapital, mit Banken beschäftigen und das Eigenkapital konnte nicht wachsen. Drum haben die kleinen und Mittelunternehmen so kleine Eigenkapitaldecken von 12-20% im Moment. Ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schlecht. Große Konzerne gibt es die einen, die leben im Speck, die brauchen überhaupt kein Fremdkapital, und die anderen sind Zombies, die sind total überschuldet. Auch da gibt es alles. Aber da war es von dieser rot-grünen Regierung schwierig. Den zweiten großen Fehler, den die gemacht haben, die haben praktisch Investmentbanken, Banken und Publikumsbanken zusammengelegt, dass auf einmal die Spekulanten mit den Anlegergeldern des Privatkunden arbeiten konnten. Auch riesengroßer Fehler, den da Rot-Grün gemacht hat. Ja, da hat dann wieder die entsprechende Gewerkschaft wieder drin interveniert. Schlimm war auch für uns kleine Mittelunternehmen, dass man die Abschreibungsmöglichkeiten verschlechtert hat, dass man also Autos in der Abschreibung verlängert hat, dass man Computer in der Abschreibung verlängert hat. Und obwohl unsere Gesellschaft schnelllebiger geworden ist, hat man gesagt, die Ware hält länger, das Zeug hält länger und deshalb darfst du nicht so schnell abschreiben. Das hat dazu geführt, dass es sofort höheren Gewinn gab. Dieser höhere Gewinn konnte höher versteuert werden. Da hat also dann Rot-Grün direkt in die Tasche der kleinen und Mittelunternehmer reingegriffen und hat hier die Steuern kurzfristig erhöht. Das kannst du nur einmal machen. Denn wenn dann das Auto im Buch relativ viel wert ist, du verkaufst es weit unter Wert, weil es einfach im Buch hoch wert war, nachher auf dem Papier wenig, dann macht man da einen Verlust und der schlägt dann durch. Das heißt, diese Chance hat man nur ein einziges Mal. Rot-Grün hat sie genommen und damit dann die kleinen Mittelbetriebe da entsprechend geflöht. Schwarz-Gelb hätte das zurückdrehen können, hat es nicht gemacht. Schmutzdreck und kleine Steinchen über sie. Aber welche neue Regierung will jetzt auf einmal auf Steuereinnahmen verzichten? Man hat schließlich Wahlversprechungen gemacht und muss hier diese Wahlversprechungen entsprechend dann auch bedienen. Mit Schwarz-Rot, die wir jetzt haben, völliger Stillstand. Keine Innovation, keine Startups, Großkonzerne, Zombiefirmen, der kleine Mittelstand. Tja, die ersten gehen pleite. So, jetzt kommen wir also nach dieser Vorrede und meinem Geifer über die üblichen politischen Einflussnahmen auf unser Geschäft. Jetzt geht es um die Gewinn- und Verlustrechnung. Die wird einmal jährlich erstellt zum Ende des Geschäftsjahres. Meistens ist es der 31.12. Andere Firmen wie bei uns bei whisky.de im Spirituosenumfeld haben wir ja die Großkonzerne, die zum 30.06. abschließen, um im Weihnachtsgeschäft an dieser Stelle in der kalten Jahreszeit nicht gestört zu werden. Wir von whisky.de, im Versender von hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden, wir schließen trotzdem am 31.12. ab. Niemand hindert Sie daran, zwischendrin Gewinn- und Verlustrechnung zu erstellen. Wenn Sie das ordentlich in Ihrer Buchhaltung automatisiert haben, passiert es auf dem Knopfdruck. Jo. Allerdings muss man aufpassen, Abschreibungen, die dann passieren, die müssen entsprechend berechnet werden. Ist nicht ganz so einfach, wie das jetzt so klingt. Wie funktioniert nun Gewinn- und Verlustrechnung? Das ist vergleichsweise simpel. Sie lassen erstmal die ganzen Bilanzkonten weg. Also das ganze Anlagevermögen, das ganze Umlaufvermögen aus der Aktivseite, das Eigenkapital und das Fremdkapital aus der Passivseite. Erstmal weg. Und dieses Eigenkapital wird dann später nach Ende, nach Abschluss der Gewinn- und Verlustrechnung tatsächlich um den entsprechenden Gewinn erhöht oder erniedrigt. Sinkt es unter Null, das Eigenkapital, weil man Verlust gemacht hat und jetzt runterkommt, dann muss man entweder sofort zum Konkursrichter laufen oder sich um frisches Kapital bemühen. Allerdings sollte man einen Blick, wenn es knapp ist, auch unter dem Jahr, auf sein Eigenkapital haben, weil es gibt den Tatbestand der Konkursverschleppung. Da muss man aufpassen. Ne? Da reicht es nicht zu sagen, ja, ich habe das erst am Jahresende gemerkt. Nein, Sie sind Unternehmer. Sie sind auch ohne irgendeinen Umstand nicht gewusst, gilt nichts. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. So heißt es so schön. Ne? Sie müssen als Unternehmer sich darum kümmern, ob Sie ein positives Eigenkapital haben oder nicht. So. Das Ergebnis ist also ein Gewinn und Verlust und setzt sich zusammen aus. Erstens in Umsatzerlösen. Jo, was man die Kunden verkauft, bringt Cash in die Tasche, beziehungsweise Forderungen, die dann noch nicht bezahlt sind. Ne? Dann davon ab geht der Wareneinsatz, alles, was Sie einkaufen müssen. Da gibt es dann sehr, sehr unterschiedliche. Da gibt es dann primären Wareneinsatz, wenn Sie Handelsware haben. Es gibt aber auch ja, Hilfsstoffe, Öle, Fette, Schmierstoffe, heißt das typischerweise im Maschinenbau. Es gibt aber auch dort ja, die verschiedensten Wareneinsätze. Dann kommt ein riesiges Feld an Kosten. Und diese Kosten sind zum Beispiel die Personalkosten. Ganz, ganz hoher Punkt. Oft sind auch die Mieten hoch. Dann natürlich gehören in die Kosten auch die Steuern rein. Dann Energiekosten. Dann Werbung, die man macht. Verwaltung, die man hat. Und so weiter und so fort. Also da hat man eine Riesenmenge an Kosten. Und da ist es dann interessant, wie gut Sie als Unternehmer sind und diese Kosten klein halten können. Dann als Viertes kommen Abschreibungen. Die gehen davon auch ab. Und das ist jetzt eine reine fiktive Zahl. Da fließt kein Geld. Abschreibungen sind Zahlen, die Sie aus dem Anlagevermögen, womit Sie das Anlagevermögen reduzieren können, und die sich gewinnmindernd auswirken. Wenn Ihr Auto, das ist ja, wenn Sie ein Jahr lang fahren, ist das immer noch gut. Es hat aber einen geringen Wiederverkaufswert, der ist hypothetischer Natur, weil Sie nicht verkaufen. Und für diese Abschreibung für Abnutzung, AFA nennt man das auch, kann man nun einen Betrag zum Abschlag bringen, wobei einem sehr klar wird, Autos werden typischerweise linear abgeschrieben. Das heißt, über 8 Jahre schreibt man jedes Jahr ein Achtel ab. Und da erkennt man schon gleich, dass der Steuer, das Finanzamt hier völlig an der Realität vorbeigeht, denn Autos verlieren in den ersten 2 Jahren die Hälfte ihres Wertes. Sie dürfen aber nicht die Hälfte abschreiben. Ja, das Finanzamt will, dass ihr Gewinn hoch bleibt und sie viel Steuern bezahlen. Denn diese Abschreibungen mindern jetzt ihren Gewinn. Und hier macht das Finanzamt völlig gegen jegliche Wirtschaftlichkeit hier eine falsche Berechnung der Abschreibung oder schreibt Ihnen eine falsche Berechnung der Abschreibung vor. Es gibt hin und wieder mal Möglichkeiten, degressiv abzuschreiben. Das heißt, am Anfang schreibt man mehr ab, später weniger. Aber generell sind doch lineare Abschreibungen üblich, was die Realität selten trifft. So, dann als 5. Punkt gibt es die Zinsaufwendungen für Fremdkapital. Und da habe ich mal ein Video gedreht über Eigenkapital oder Fremdkapital. Verlinke ich Ihnen unten in der Beschreibung. Ganz wichtig für Unternehmer zu verstehen, was ist Eigenkapital, was ist Fremdkapital, was hat das überhaupt für einen Einfluss auf Ihr Unternehmen oder auf ein Unternehmen, das Sie als Aktionär investieren wollen. Ganz, ganz wichtig, Zinsaufwendungen. Und natürlich auf der anderen Seite hat man auch Zinserträge. Die sind aber in der heutigen Zeit beim Nullzins relativ klein, wenn überhaupt vorhanden. Und dann 6. gibt es jetzt noch einen Punkt, so außerordentliche Erträge, die sind nicht hoch, das ist zusammen ein Haufen Grusch oder auch weniger. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt Ihr Auto nach 8 Jahren abgeschrieben haben und dann verkaufen Sie es nach 8 Jahren für doch noch 5.000 Euro, dann ist das ein außerordentlicher Ertrag, der jetzt im Prinzip ja, den Gewinn erhöht. Sie haben vorher das Ding abgeschrieben. Und am Ende kriegen sie noch was dafür. Also ist das ein außerordentlicher Ertrag, weil er im Anlagekonto praktisch mit 1 Euro nur noch drin war. So, und all das zusammen gibt den Gewinn oder Verlust. Haben Sie einen Gewinn, erhöht sich das Eigenkapital. Haben Sie einen Verlust, reduziert sich das Eigenkapital. So einfach. Und wo steht jetzt dieser Gewinn? Auf der Aktivseite, auf der Passivseite der Bilanz addieren wir es. Addieren wir den Gewinn zum Eigenkapital. Wo steht er auf der Aktivseite? Nun, der ist verteilt auf die vielen, vielen einzelnen Anlagevermögen, Umlaufvermögen und so weiter. Ist er implizit enthalten über die gesamte Geschäftstätigkeit Ihres ganzen Geschäftsjahres. So, und jetzt kommen wir zu ein paar, ja, schaut ein bisschen komisch aus, Werten wie das EBITDA. Das ist ein angelsächsischer Ausdruck. Bedeutet Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Also E steht für Earnings, B für Before, I für Interest, T für Tax, D für Depreciation und A für Amortization. Und das ist eine ein Wert für eine, ja, für die Operations, für den Betrieb eines Unternehmens, wie profitabel das Unternehmen ist. Das macht man, um den Einfluss von Finanzentscheidungen, nämlich Interest, also Zinsen und Amortization, das sind also Kredittilgungen, daraus zu haben und Accounting-Informationen oder Einflüsse rauszunehmen, wie zum Beispiel Abschreibung, Depreciation oder auch Steuereinflüsse, Taxes daraus zu nehmen. Also man nimmt alles das raus, was für die Operations, was man so hat, eigentlich nicht zählt, was der Unternehmer auch schwer beeinflussen kann. Also die Güte des Unternehmens kann man also an diesem Wert sehen. Und das heißt noch lange nicht, dass in dem entsprechenden wirtschaftlichen Umfeld durch Steuern, durch Kapitalmärkte und so weiter die Sache nicht erheblich versauert wird, verschlechtert wird. Oder aber gerne Konzerne nehmen das dann her, um ihre Geldverschiebereien über Irland und Niederlande in die Paradiese oder nach Panama oder sonst wo zu verschleiern. Dann zeigt man nämlich gar nicht, dass da vielleicht überhaupt keine Taxes angefallen sind. Die lässt man raus. Ne? So, dann gibt es das EBIT, die nächste Sache. Und das ist also die Earnings Before Interest and Taxes. Das heißt, hier ist es drin, sowohl die Zinsen als auch die Steuern sind mit drin, aber die ganze Kapitalstruktur, wie das Ding finanziert ist, das lässt man raus. Ne? So, das sind Zahlen, die gerne genommen werden, um Unternehmen miteinander zu vergleichen, unabhängig davon, wo sie sich auf der Erde befinden. Ne? Diese Amortisation, also die Kredittilgung und die Interests, also die Zinsen, sind mit der Niedrigzinspolitik immer unwichtiger geworden. Und damit entstehen Zombies. Ne? Was früher mit Zinsen oder so heftig auf den Gewinn durchschlug, wo sich Unternehmen anstrengen mussten, sehr wirtschaftlich zu arbeiten, wenig Fremdkapital reinzunehmen, weil die hohen Zinsen sie ja viel an Gewinnen gekostet haben, das ist heute unwichtig geworden. Brauchst du Geld? Ach, ich nehme Geld von der Bank. Oh, kann ich mit rumasen? Macht es ja nachher nicht bemerkbar. Ne? Ja, ich nehme Gewinn- und Verlustrechnung nicht. In der Bilanz schaut die Sache dann schon anders aus. Ne? Da muss man gucken. Sicherlich werden die Zinsen nicht ansteigen. Wenn die Zinsen ansteigen, fallen die ganzen Südländer wie die Vögel im Winter von der Stange. Also das packen die nicht. Also wird die EZB die Zinsen auf ewig niedrig halten, bis der Euro dann versagt und wir ein neues System bekommen. Aber es gibt eine große Gefahr, wenn eine Bank sagt, ich verlängere dir die Kredite nicht. Ganz große Gefahr, wenn eine Bank sagt, also das schaut jetzt aber nicht mehr so gut aus bei dem Unternehmen. Und jetzt, ja, soll er, jetzt Kredit ist zu Ende, den verlängern wir nicht, soll er den Kredit zurückbezahlen. Hätte sich früher um die Verlängerung des Kredites kümmern sollen, hätte er den Kredit auf mehrere Banken aufteilen sollen, dass wenn eine Bank fällt oder eine Bank sagt, ich glaube dir nicht mehr, dass er bei den anderen jeweils ein bisschen erhöhen kann. Finanzierungsstruktur. So, wen hat es erwischt mit so einer Geschichte? Thomas Cook. Thomas Cook wurde von den Banken zu Fall gebracht, weil sie gesagt haben, diese Kiste ist uns zu heiß, wir verlängern die Kredite nicht. Und jetzt steht bei dem Kreditvertrag am Ende fällig. Und dann sagt Thomas Cook, habe ich nicht. Geht zu einer anderen Bank und die sagt, nee, dir gebe ich auch nichts mehr. So, und schon ist die ganze Sache richtig, richtig schwierig für Thomas Cook gewesen und aus. Dasselbe hat die Töchter erwischt, wie Condor zum Beispiel. Und da geht jetzt der Staat hin und gibt einen Überbrückungskredit. So, das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Wir haben Fluglinien pleite gehen sehen, zum Beispiel Air Berlin. Und dass Air Berlin draufging, war gut und richtig. Die Insolvenzordnung ist das Immunsystem des Kapitalismus. Und jetzt kommt ein Staat hin und gibt diesen Überbrückungskredit. Sicherlich, der ist erstrangig, wird zuerst bedient. Die Quelle, als sie damals baden ging, hat auch der Staat, der bayerische Staat, ganz zu meinem Missfallen, Unwohlsein, hier einen Überbrückungskredit oder einen Kredit gegeben, damit der Katalog nochmal gedruckt werden konnte. Also Old Economy, Katalog, Big Book, 1500 Seiten und der Staat gibt Geld, um dieses ja längst überholte Konzept eines Allgemeinversenders mit dickem Katalog hier am Leben zu erhalten. Und ja, drauf war er trotzdem pleite. Gut, er hat das Geld zurückbekommen, aber es war nicht in Ordnung, das Unternehmen an dieser Stelle zu stützen. Es hat sich ja kein Nachfolger gefunden. Es war einfach irgendwie so ein Goodwill an wen? An den Wähler. Der Wähler versteht es nicht. So, und an die Condor. Findet sich da dann ein Käufer davon? Ist die Condor wirklich so gut? Warum hat sich die Lufthansa damals von der Condor getrennt? Konnte man doch kein Geld mit der Condor verdienen? Und hat deshalb an Thomas Cook verkauft? Große, große Fragen, die sich da aufstellen. Und dass man hier einen Überbrückungskredit gibt, ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung, weil schlechte Strukturen hier am Leben halten werden. Aber Condor ist ein Deutscher, das sind die schlechten Briten da drüben und so. Ja, ist das wirklich so gut? Könnte man mit dem Geld nicht was anderes machen? Wird hier ja das Bereinigen schlechter Strukturen nochmal am Leben erhalten? Jetzt könnten die Konkurrenz von Thomas Cook, könnte jetzt Boden gut machen. Die Konkurrenz könnte endlich Verträge abschließen und die Konkurrenz arbeitet wirtschaftlicher als Thomas Cook und als die Condor. Man müsste hingehen und an dieser Stelle sagen, nein, kein Überbrückungskredit, geht auch in Jordan runter, ne? Weil einfach hier die Säuberung da sein müsste. Also hier ist die Sache, wenn man hohe Kredite hat, ist zwar eine schöne Sache, Zinsen zahlt man auch nicht dafür, Tilgung erwartet keiner, aber irgendwann sagen die, jetzt ist nicht mehr gut genug, jetzt verlängern wir den Kredit nicht und dann steht es an. Ne? So, und wenn man das alles betrachtet, kommen wir am Ende zu einer ganz einfachen Zahl, und zwar dem sogenannten Operation Profit oder Operating Profit. Was verdient man an einer Sache? Egal, wie die Finanzierungsstruktur ist, was verdient man? Wenn man nur mit Finanzierungstricks und so weiter am Leben bleibt, ist eine üble Geschichte. Man muss einen Operating Profit machen, sonst taugt das ganze Geschäftsmodell nicht. Und wie rechnet sich der? Nun, Umsatzerlöse, positiv, Wareneinsatz negativ, Kosten negativ, Abschreibung negativ und Amortisation. Das heißt, die Tilgung der Kredite. Keine außerordentlichen Erlöse zum Notverkauf von Firmenteilen. Damit halten sich gerade die Banken über Wasser. Man verkauft dieses Teil an den und das dann das. Man trennt sich von dem Geschäft. Und wovon trennt man sich? Nun, von all dem, wofür andere noch bereit sind, Geld zu bezahlen. Das heißt, von den guten Teilen. Von den schlechten, die bleiben einem. Ne? Das heißt, wenn man hier diese Sondereffekte aus Verkauf von Unternehmen hat, einfach vom Ende, ne? Ja, wir konzentrieren uns auf das Wichtige, auf Kerngeschäft. Ja, wenn das Kerngeschäft keinen Operating Profit zeigt, ist schlimm. Keine Zinsen in diesem Operating Profit drin, keine Steuern. So, also dieser Operating Profit ist enorm wichtig für Startups, sollten sie bei sich rechnen, um überhaupt zu sehen, ob sie hier aus den Pötten rauskommen können. Schauen wir uns auf Tesla an. Die waren Q3 2018 und Q4 in 2018 mit über 400 Millionen Dollar im Operating Profit im Positiven. Das heißt, die zweite Jahreshälfte 2018 sauber im Positiven. Seit dem ersten Quartal 2019 sind sie wieder massiv negativ mit 500 irgendwas Millionen Dollar. Warum? Nun, weil die Gigafactory in China gebaut wird. Die verdoppeln ihre Produktionskapazität. Und dafür sind 500 Millionen im Quartal vergleichsweise wenig. Ne? Und im Q2, im zweiten Quartal 2019, waren sie nur leicht negativ mit 100 Millionen oder so, 160. Woran liegt es denn, dass das Quartal 1 so schlecht war? Nun, das liegt daran, weil im ersten Quartal eine ganze Reihe an Schiffen mit dem Model 3 auf die Reise geschickt hat, von Kalifornien nach Europa. Und während des Q1 waren diese Schiffe unterwegs. Die sind mehrere Wochen gefahren. Und während diesen Wochen hat Tesla kein Geld eingenommen. Keine Umsatzerlöse. Hätten sie die Wagen in den USA verkauft, wären die Umsatzerlöse da gewesen. Durch den Transport über 2 Monate fiel dieser Umsatzerlös aus und der Operating Profit sackte ihnen ab auf minus 500. Und jetzt ist diese Pipeline nach Europa gefüllt und immer wieder fahren Schiffe los und jetzt steigt der Operating Profit wieder. Und diesen Operating Profit auf minus 160 Millionen zu haben, obwohl man eine gewaltige Gigafactory baut, das ist schon ein tolles Ding. Da sieht man, wie die Milliarden an Umsatzerlösen beim Tesla Model 3 reinlaufen und am Model 3 tatsächlich ordentlich verdient wird. Es wurde an den gesamten Autos so stark verdient, dass man beim Model S die Preise um bis zu 30% senken konnte für die teuren Modelle, für die Performance-Modelle. So, also da sieht man, wie die Umsatzerlöse diese Operating Profit hochhalten. Eine Gewinn- und Verlustrechnung zu lesen, ist an dieser Stelle nicht so ganz einfach. Und ein Unternehmer sollte sich klar darüber sein, woher die einzelnen Effekte in seiner Gewinn- und Verlustrechnung kommen und wo die dicken Brocken liegen, die ihm die Verluste bescheren. Ne? Man sollte seine Erträge und Aufwände kennen. Man sollte in seinem Kerngeschäft den Operating Profit wissen. Und man sollte wissen, was die Finanzierung ist, was die Abschreibungen bedeuten, wo die Steuern einem schon reingrätschen. Es macht auch viel Sinn, wenn Sie hingehen und Ihre Gewinn- und Verlustrechnung für die kommenden Jahre vorschätzen. Wie entwickeln sich denn die Umsatzerlöse? Wie entwickeln sich denn die Abschreibung? Was habe ich für einen Finanzbedarf? Wenn man das vorträgt und auf einmal sieht man, ah, das ist ja alles das, was eigentlich Venture Capitalist oder so in einem ordentlichen Businessplan sehen möchte. Und einfach so, wie viele, viele kleine Selbstständige, einfach so voraus, ohne die Zahlen im Blick zu haben, höchst gefährliche Geschichte. Rechnen Sie sich diese Zahlen aus. Nehmen Sie sich die Zeit, wo Sie ansonsten irgendeine Freizeitbeschäftigung machen oder schlafen. Sie haben was Besseres zu tun. Ne? Sie müssen sich um Ihr Unternehmen kümmern. Schließlich sind Sie Unternehmer. Nächste Video wird dann den Cashflow beinhalten, denn ein Unternehmen kann Verluste machen, Verluste schreiben, aber einen positiven Cashflow haben. Ja, auch das geht. Tja, geben Sie mir ein Abo, dann bleiben Sie bei diesen Videos entsprechend, ja, auf dem Laufenden, weil in Ihrer Abo-Box dann diese Videos vorgeschlagen werden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.